Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Florian Turski, Ex-Digitalstaatssekretär und Vorgänger von Claudia Blackholm in diesem Amt, stürzte bei der Innsbruck-Wahl als ÖVP-Kandidat furchtbar ab. Ein herber Verlust für die ÖVP. Die Österreicher wollen es offensichtlich nicht, dass ein Politiker von einem Job gleich in den nächsten hüpft. Das ist ein Thema, worüber ich heute mit der Staatssekretärin Claudia Blackholm sprechen will. Ein weiteres, ihr neues Zivildienstgesetz sowie ihre Performance in ihrem neuen Job als Staatssekretärin für Digitales und Telekommunikation, das sie am 1. Mai antreten wird. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße jetzt Claudia Blackholm im Studio.
Vielen Dank.
Ja, Florian Turski, Sie kennen ihn ja gut. Ist furchtbar abgestürzt bei der Innsbruck-Wahl. Als wir die Pressekonferenz übertragen haben, habe ich gemerkt, dass er eigentlich den Tränen nahe ist. Ein herbes Ergebnis für ihn, aber auch für die ÖVP. Was glauben Sie, war der Grund, warum die Leute doch nicht so überzeugt waren von ihm?
Ja, das Ergebnis gestern in Innsbruck ist natürlich alles andere als erfreulich für uns als Volkspartei. Und insbesondere persönlich tut es mir extrem leid für Florian Turski, weil er einer ist, der gerade die letzten Jahre in der Bundesregierung als Staatssekretär für Digitales auch gezeigt hat, was er kann. Er hat hier sehr gute Arbeit geleistet und er hat sich bewusst dazu entschieden, voll auf Innsbruck seine Arbeit zu konzentrieren. Und er hat da in den letzten Monaten einen sehr guten und fairen Wahlkampf auch hingelegt. Leider ist ihm das dann nicht zur Rechnung getragen worden, auch bei der Wahl. Aber ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn man seinen politischen Fokus dorthin auch legen will, wo man persönlich verwurzelt ist. Deswegen hätte ich es ihm sehr gerne gewünscht.
Ja, Sie haben das gesagt, er war Digitalisierungsstaatssekretär, zuständig auch für Telekommunikation. Es heißt, dass der Bundeskanzler, also Karl Nehammer, ihn schon gedrängt hat. Du bist Tiroler, geh nach Tirol, wir brauchen dich in Innsbruck. War das wirklich so eine freiwillige Entscheidung von ihm?
Florian Turski hat immer klargestellt, bereits wie klar war, dass er als neuer Bündnisobmann von mehreren Listen, wie er die Tiroler Verhältnisse sind, ins Rennen gegangen ist als Spitzenkandidat, dass er vollen Fokus auf Innsbruck legen wird. Und ja, dass er im Intensivwahlkampf sich voll auf Innsbruck auch konzentrieren wird und dass er als Staatssekretär zurücktreten wird. Er hat es dann, wie der Intensivwahlkampf begonnen hat, auch tatsächlich gemacht und seinen Rücktritt bekannt gegeben. Und ich freue mich auf der anderen Seite sehr, dass Bundeskanzler Karl Nehammer mir bereits ein zweites Mal in dieser Legislaturperiode das Vertrauen ausgesprochen hat, dass ich weitere Ressorts im Jugendstaatssekretariat vereinen darf.
Ja, Sie sind 29, Sie haben Ihr Studium noch nicht finalisiert. Sie sind ein politischer Jungstar, wenn man das so sagen kann. Und trotzdem haben Sie mörderisch viele Aufgaben in Ihrem Staatssekretariat vereint. Zuerst gab es ein Wirtschafts- und Digitalisierungsministerium, dann einen Digitalisierungsstaatssekretär. Jetzt betreuen Sie dieses Thema, zumindest ab 1. Mai. Sie betreuen den Zivildienst, Ehrenamt und Jugend. Ein bisschen viel, oder?
Ich glaube, ich habe die letzten 2,5 Jahre als Staatssekretärin durchaus bewiesen, wie viel weitergehen kann in Themen, die vielleicht in den Legislaturperioden zuvor etwas vernachlässigt worden sind. Also gerade im Jugendbereich, im Thema Ehrenamt, im Zivildienst haben wir sehr viel weitergebracht mit dem Koalitionspartner in dieser Zeit. Und mir ist es auch wichtig, dass ich mich jetzt beim neuen Thema Digitalisierung ab 1. Mai voll ins Zeug haue. Ich werde dabei auch keine Zeit verlieren und habe deswegen schon die letzten Wochen genutzt, mich nicht nur intensiv einzuarbeiten, sondern auch bereits mit Expertinnen und Experten zu treffen, weil ich werde es genauso wie im Bereich Jugend, Zivildienst und Ehrenamt anlegen, dass ich mir natürlich Rat und Meinungen hole, dort, wo ich sie brauche, aber natürlich auch Wissen vernetzen möchte und gemeinsam gute Projekte angehen möchte. Und da dürfen wir keine Zeit verlieren, weil natürlich auch im Herbst das Ende der Legislaturperiode bevorsteht.
Ja, Sie haben in einem Interview gesagt, wenn man in einer Legislaturperiode ein anderes Amt mit übernimmt, ist das immer so eine Sache. Man braucht immer eine gewisse Zeit, sich einzuarbeiten. Ja, jetzt wurden Sie eigentlich ziemlich brutal ins kalte Digitalisierungswasser geworfen. Wie kompliziert ist da der Umstieg und vor allem, schaffen Sie das?
Ich habe gesagt, das ist immer so eine Sache, in einer Legislaturperiode zu wechseln, weil gewisse Fristen dann zu laufen beginnen und bis man dann tatsächlich formal dafür zuständig ist, vergehen leider ein paar Wochen. Also bis die Novelle des Bundesministeriengesetzes wirkt, dass Digitalisierung vom Finanzministerium ins Bundeskanzleramt wandert, rein formal, vergehen leider ein paar Wochen. Aber umgekehrt entsteht natürlich auch die Erwartungshaltung zu Recht der Bürgerinnen und Bürger, dass man keine Zeit verliert und sofort die Arbeit beginnt. Und das ist für mich auch der Leitsatz gewesen. Deswegen habe ich in den letzten Wochen bereits erste Gipfel auch veranstaltet mit Expertinnen und Experten, weil wir zum Beispiel mittendrin in einer digitalen Kompetenzoffensive auch stecken, wo wir jetzt 4.500 Workshops kostenlos auf ganz Österreich ausrollen, wo es eben genau auch darum geht, dass wir digitale Behördenwege einfacher zugänglich machen, Informationen darüber bereitstellen, auch Ängste, zum Teil berechtigte Ängste auch nehmen können und umgekehrt Themen wie künstliche Intelligenz auch greifbarer machen für die Menschen, also Kompetenzen in der Breite schaffen bei allen Generationen, aber natürlich für unseren wirtschaftlichen Standort genauso in der Tiefe wichtig, weil wir auch IT-Spezialistinnen und IT-Spezialisten in Zukunft brauchen, um hier zu realisieren.
Ja, Sie nennen das Digi-Dolmetscher, sollen installiert werden in allen Gemeinden in Österreich. Was ist das eigentlich, ein Digi-Dolmetscher?
Ja, gemeinsam mit dem Gemeindebund rufen wir jetzt diese Initiative aus, dass wir eben Ansprechpersonen vor Ort in jeder Gemeinde Österreichs auch haben, wo wir eben kostenlos Workshop-Angebote veranstalten können. Ich glaube, in jeder Gemeinde fällt einem sofort jemand ein, zumindest geht es mir in meiner Heimatgemeinde so, der sehr affin ist für das Thema Digitalisierung und durchaus auch hilfsbereit, wenn es darum geht, vielleicht auch älteren Menschen zu zeigen, wie man diese Wege auch unkompliziert machen kann. Und solche Ansprechpersonen suchen wir jetzt in jeder Gemeinde, die eben dann auch für uns Ansprechpartner sind und zum Beispiel bis zu 3 Workshops, weil 4.500 haben wir österreichweit vorgesehen, veranstalten können und sagen, okay, wir brauchen mehr Informationen zum Thema ID Austria, zum Thema digitale Behördenwege, wie funktioniert das nochmal mit dem Führerschein beispielsweise, oder da ist großes Interesse zum Thema künstlicher Intelligenz oder Cybersecurity da. Da schicken wir kostenlos, wie gesagt, Trainerinnen und Trainer. Und das ist, glaube ich, ein Angebot, wie wir sehr gut in die Breite auch kommen können. Und umgekehrt, wie es bei einem Dolmetscher auch ist, kommuniziert ja der auch in die andere Richtung und gibt uns auch Rückmeldung, wo eben Nachholbedarf ist, wo Dinge vielleicht unverständlich auch formuliert sind und wo wir auch penibel darauf achten werden, dass wir gerade auch ältere Menschen mitnehmen können. Weil es auch ja manchmal berechtigt Vorbehalte gibt, weil nicht jeder ein digitales Endgerät hat oder vielleicht Enkelkinder oder Nichten und Neffen, die einmal im Jahr kommen und IT-Probleme lösen können. Deswegen wollen wir hier einfach auch ganz niederschwellig ein Angebot schaffen, um diese Menschen auch abzuholen.
Sie haben das Wort niederschwellig gebraucht. Sind wir mit dieser Offensive nicht eigentlich 20 Jahre zu spät?
Wir haben leider Statistiken, wo wir sehen, dass wir bei den digitalen Kompetenzen in allen Generationen Nachholbedarf haben. Auch im internationalen Vergleich und auf europäischer Ebene ist die sogenannte digitale Dekade ausgerufen worden. Und deswegen wollen wir auch bewusst den Fokus darauf legen, in der Breite mehr digitale Kompetenzen anzubieten und vor allem auch zu generieren und umgekehrt auch in der Tiefe Fachkräfte von morgen auszubilden in Österreich. Hier dürfen wir uns nicht abhängig machen von anderen Ländern. Und hier wurde ja bereits vor einigen Jahren sehr viel Gutes gestartet, weil man ja zum Beispiel jetzt auch als Lehrberuf den App-Programmierer lernen kann. Man muss dafür nicht Informatik auf der Uni studieren, sondern ich kann mit 15 Jahren bereits an einem österreichischen Unternehmen Coding lernen.
Okay, übersetzen Sie mir das Wort Coding. Ich bin nicht so weit.
Programmieren. Programmieren.
Okay, wunderbar. Ja, trotzdem noch einmal die Frage, weil Sie erwähnt haben, künstliche Intelligenz, ChatGPT als Begriffe, wo man nicht viel anfangen kann damit. Aber im Grunde sind das eigentlich Diebstahlsorganisationen, die weltweit nichts anderes machen als digitales Eigentum klauen und dann als neue Innovation weitergeben. Die Franzosen zum Beispiel haben Google bzw. Microsoft geklagt und 250 Millionen zugesprochen bekommen, weil eben ChatGPT auf geistiges Eigentum von Verlegern zurückgreift. Sonst würde das ja nicht funktionieren. Ist Ähnliches auch in Österreich geplant oder ist man da noch völlig blank auf dieser Seite?
Also künstliche Intelligenz ist für mich zuallererst eine riesengroße Chance. Es ist eine extrem neue Technologie, die natürlich auch mit Gefahren verbunden ist und insbesondere, wenn wir auch über unterschiedliche Anwendungsfälle nachdenken, bis hin zum autonomen Fahren zum Beispiel von Fahrzeugen, ist es etwas, wo wir klar auch unterscheiden müssen, welche Einsatzgebiete von künstlicher Intelligenz gibt es. Aber ich sehe es zuerst als große Chance und insbesondere auch wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche darauf vorbereiten.
Oder warnen.
Natürlich, einen sinnvollen und vernünftigen Umgang zu lernen, sehe ich auch ganz zentral in der Schule wichtig. Es wird ja viel darüber auch international diskutiert, ob man jetzt das Handy verbannen soll vom Schulunterricht. Ich denke, es darf die Schulzeit nicht verstreichen, ohne dass man die Gelegenheit genutzt hat, unsere Kinder auch darauf vorzubereiten, weil es ist am Ende des Tages auch ein nützliches Tool, ein Werkzeug, wo ich auch einen kritischen Umgang damit lernen muss. Und der AI Act auf europäischer Ebene, der gerade in diesen Tagen und Wochen finalisiert wird und damit dann auch in Kraft geht, ist auch eine Art Klassifizierung von unterschiedlichen Anwendungsformen von künstlicher Intelligenz. Also wo besteht ein geringes Risiko, wie beispielsweise bei Chatbots auf unterschiedlichen Internetseiten, also wenn ich quasi Fragen habe und dann antwortet mir eine technische Software, eine künstliche Intelligenz meine Fragen aufgrund des Wissens, mit dem sie gefüttert ist, bis hin zum autonomen Fahren, wo ja natürlich deutlich mehr Risiko besteht. Und auf europäischer Ebene, und ich war am Freitag beim TTE-Rat in Brüssel, ist es natürlich auch wichtig, dass wir hier einheitlich vorgehen, weil natürlich die künstliche Intelligenz an unseren Grenzen keinen Halt macht und ChatGPT ja auch sinnbildlich dafür steht, dass man einen kostenlosen Zugang zu künstlicher Intelligenz hat. Und ich finde, diese Chance sollte man auch ergreifen, weil es auch wirtschaftlich für uns entscheidend ist.
Ja, aber trotzdem noch mal die klare Frage. All diese Dinge, die Sie jetzt erwähnt haben über künstliche Intelligenz, ChatGPT, basieren eben auf geklautem Wissen. Ja, diese Programme funktionieren ja nur dann, wenn die Computer vorher mit Wissen gefüttert werden. Und für dieses Wissen wird kein Copyright bezahlt. Haben Sie überlegt, wollen Sie da diese großen Anbieter von künstlicher Intelligenz und wirklich zur Kasse bieten oder war das für Sie bisher überhaupt noch kein Thema?
Hier muss man schon ganz klar unterscheiden. Künstliche Intelligenz kommt ja in sehr individuellen Fällen auch zur Anwendung. Wenn wir an große Unternehmen, auch in Österreich, denken, wo einfach Prozesse optimiert werden, wo Strukturen, wo Daten auch besser zur Verfügung gestellt werden, indem eine künstliche Intelligenz einfach auch damit arbeitet, auch betriebsintern. Was Sie ansprechen, sind eben diese großen Möglichkeiten, die uns zum Beispiel ChatGPT auch ermöglicht. Aber das ist genau etwas, was eben an unseren Grenzen nicht Halt macht, wo wir international uns es genau ansehen müssen, wie hier gearbeitet wird, wie hier vorgegangen wird. Künstliche Intelligenz lernt ja auch dazu und überholt sozusagen sein Wissen auch ständig in regelmäßigen Abständen. Das ist, wie gesagt, eine riesengroße Chance, aber man muss sich schon auch anschauen, woher diese Daten auch kommen im weltweiten Netz. Und da wird Österreich natürlich keinen Alleingang machen können.
Ja, versuchen wird man es vielleicht können. Jetzt aber ein großer Sprung zu einem ganz anderen Thema. Heute wurde der Vorstoß für ein neues Zivildienstgesetz präsentiert. Was wird das bringen und was beinhaltet das genau?
Die Novelle des Zivildienstgesetzes, die stärkt den Zivildienst am Ende des Tages in drei Bereichen. Zum ersten wird der Zivildienst selbst gestärkt, weil er flexibler wird in Ausnahmesituationen. Also zum Beispiel, wenn ich einen familiären Schicksalsschlag habe und die wirtschaftliche oder familiäre Notwendigkeit besteht, den Zivildienst in zwei Teilen zu leisten. Er dauert ja 9 Monate. Bis hin zu dem zweiten Punkt, dass wir Systemumgeher auch leichter eine rechtliche Handhabe dagegen finden können. Das hat doch die letzten Jahre zugenommen. Wir haben mittlerweile jährlich mehr als 200 Zivildienstpflichtige, die kurz vor Antritt eine ärztliche Bescheinigung bringen, dass sie den Zivildienst nicht antreten können, wo sie dann bei genauerem Hinsehen bei der Gesundheitskasse herausstellt, dass die Zivildienstpflichtigen einer Beschäftigung nachgehen oder teilweise auch selbstständig sind, bis hin zu dem, dass wir als dritten Punkt auch die Organisationen und Einrichtungen stärken, weil Zivildiener mehr machen dürfen, auch mehr Verantwortung übernehmen dürfen und auch mehr Ausbildungen zum Beispiel im Laufe des Zivildienstes machen können.
Wie schaut es jetzt eigentlich aus mit dem Papa-Monat und Zivildienst? Ist das zusammengeführt worden? Wie schaut es da aus?
Das ist etwas, was gemeinsam von Seiten des Bundesheers und mit dem Zivildienst passiert im Rahmen dieser Novelle. Also auch wenn der freudige Anlass der Familiengründung mit dem Zivildienst zusammenfällt, dann wird es ja auch punkto Vereinbarkeit die Möglichkeit geben, einen Papamonat zu absolvieren.
Ja, aber nicht nur das Zivildienstgesetz wird jetzt noch von Ihren von Ihrer Gruppe umgearbeitet. Es geht auch um eine Kinderschutzkampagne. Auch das fällt in Ihre Agenden. Worum geht es da und können Sie uns erklären, was der letzte Meilenstein beim Ausarbeiten dieser Kinderschutzkampagne wirklich sein wird?
Ja, wir haben die letzten Jahre sehr intensiv am Thema Kinderschutz gearbeitet, zum einen mit gesetzlichen Initiativen und ich glaube, Sie können sich vorstellen, dass mit dem Koalitionspartner manche Dinge schneller gegangen sind und andere etwas mehr Diskussionsbedarf und Verhandlungsrunden gebraucht haben, zum Beispiel das Thema Strafverschärfungen bei Missbrauchstätern und umgekehrt setzen wir jetzt mit der Kinderschutzkampagne ganz starke Zeichen Richtung Prävention, Richtung Bewusstseinsbildung. Und seit April ist diese Kampagne flächendeckend, analog wie auch digital, hier, um einfach auch Kinder und Jugendliche in erster Linie zu sensibilisieren, aber auch diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Weil es ist unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir Augen und Ohren offen halten, Zeichen und Symptome von Missbrauch erkennen, dass wir Kinder überhaupt erst dazu ermutigen, darüber zu sprechen. Denn das stärkste Mittel der Missbrauchstäter ist die Scham der Missbrauchten. Und das Einzige, was wiederum dagegen hilft, ist, dass Wissen und Informationen auch bereitgestellt sind. Und damit wollen wir einfach auch Kindern mitgeben, es ist absolut nicht okay, wenn ihr betroffen von Missbrauch seid. Es ist absolut nicht okay, wenn euch so etwas widerfährt, wenn euch Gewalt und Missbrauch widerfährt und wir sie auch gleichzeitig dazu ermutigen, dass sie sich hier zur Wehr setzen können.
Ja, es gibt aber auch Missbrauch im Netz, digitale Gewalt. Wie würden Sie das umschreiben?
Das hat natürlich dann Auswirkungen aufs analoge, aufs reale Leben und sehr, sehr viel hat sich mittlerweile in den digitalen Raum verwandelt, ob das jetzt mit Cybermobbing beginnt und sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt beginnt oftmals mit dem Kontakt zum Beispiel über unterschiedlichste Messenger-Dienste. Und hier habe ich vor wenigen Wochen erst eine eigene Fachstelle für Kinderschutz im digitalen Raum auch eingerichtet, gemeinsam mit Safer Internet, wo wir eben dieses Wissen bündeln können, gemeinsam mit Kinderschutz Organisationen und wo wir hier eben auch Bewusstsein schaffen können, dass ja sehr, sehr viel sich einfach im digitalen Raum auf Social Media anbahnt und wie wir hier auch wachsam sein können, dass wir Kinder und Jugendliche nicht alleine lassen.
Zu Beginn haben wir darüber gesprochen, mit 1. Mai sind Sie auch Digitalisierungsstaatssekretärin. Telekommunikation, gehört das auch dazu?
Die Telekommunikation, die wird im Finanzministerium bleiben. Die Digitalisierung wandert mit 1. Mai formell ins Bundeskanzleramt.
Das heißt, Sie haben an sich das größte Ministerium jetzt, das Sie zu führen haben. Vor allem das, was die Zukunftsfragen für viele Tausende, Millionen Menschen in Österreich betrifft.
Es ist definitiv ein Zukunftsressort und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass bereits zum zweiten Mal in meiner Amtszeit als Staatssekretärin mein Ressort erweitert wurde. Ich habe vor gut 2 Jahren den Zivildienst und das Ehrenamt zusätzlich zu den Jugendagenten übernehmen dürfen. Seitdem ist uns in diesem Bereich sehr, sehr viel gelungen, wenn ich auch daran denke, dass der Zivildienst jetzt auch anrechenbar ist für Pflegeberufe, dass man hier eine Grundausbildung in der Pflege machen kann. Und genauso werde ich mir auch im Thema Digitalisierung voll ins Zeug hauen und hoffe, dass wir hier gemeinsam mit dem Koalitionspartner noch einiges weiterbringen.
Ja, Florian Turski, wie gesagt, in Innsbruck ist er gescheitert. Er hätte jetzt wahrscheinlich Tagesfreizeit, weil sein neuer Job als Stadtrat in Innsbruck ist wahrscheinlich nicht ganz amtfüllend. Sollte er nicht wieder zurückkehren und Sie unterstützen im Staatssekretariat?
Florian Turski hat sich ganz bewusst dafür entschieden, vollen Fokus dorthin zu legen, wo er politisch verwurzelt ist, nämlich in Tirol, in der Landeshauptstadt Innsbruck. Es tut mir persönlich extrem leid und insbesondere ist für uns gesamtes Volkspartei das Ergebnis absolut nicht erfreulich. Aber ich verstehe es zu 100%, wenn man hier einfach seinen politischen Fokus auch hinlegen will. Und Florian Turski hat das ja nicht erst mit der Wahl getan, sondern viele Wochen vor der Wahl in Innsbruck die Entscheidung getroffen, seine politische Zukunft in Innsbruck auch zu gestalten.
Ist die Innsbruck-Wahl nicht insgesamt ein Warnschuss für die ÖVP gewesen?
Ja, die Wahl in Innsbruck passiert schon unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, die man jetzt nicht 1:1 auf Bundesebene ableiten kann. Es ist ja das Spezifikum, wenn 13 Listen, in erster Linie Bürgerlisten in Wahrheit antreten zu einer Kommunalwahl, etwas, das es bundesweit nicht so gibt, das vielleicht eher Tiroler Verhältnisse sind und umgekehrt natürlich Kommunalwahlen immer auch Persönlichkeitswahlen sind und direkt vor Ort getroffen werden und da viele Aspekte mitspielen. Aber natürlich schließen wir auch als Volkspartei hier viele Schlüsse auch daraus. Das gilt es jetzt in den nächsten Tagen genau zu beobachten und Ableitungen zu treffen.
Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch. Das war Staatssekretärin Claudia Plackum, einerseits zu den Ergebnissen der Wahl in Innsbruck und andererseits, was sie mit ihrem Staatssekretariat in Zukunft vorhat. Danke sehr.
Dankeschön.